frisch geduscht und wohltemperiert aus eurem Lieblingsstudio in Köln.
Das ist einfach eine Lüge.
Ich dachte einfach, ich lüge jetzt so krass, dass alle denken, natürlich sind die frisch geduscht. Es kann nicht sein, dass die aussehen, als wären sie aus einem fettigen Backofen gefallen. Los geht's.
Meine Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Thomas, ich habe das Gefühl, ich habe mich verschlafen. Also ich habe nicht verschlafen, sondern ich habe mich verschlafen. Also so wie ich habe mich gezerrt. Also ich habe einfach irgendwie falsch geschlafen und jetzt geht es mir schlechter als vorher.
Aber das ist ja so ein großes Thema, also auch bei uns, aber grundsätzlich glaube ich auch gerade so in der Welt. Ich habe irgendwie letztens sowas gelesen, dass, ich weiß ja auch letztens auf dem Spiegelcover, dass quasi so wie jeder zweite Mensch oder so schläft nicht richtig oder schläft, hat Probleme beim Einschlafen, Probleme beim Aufstehen.
Nur jeder zweite. Ich kenne niemanden, der. Doch, ich kenne eine Person, die gut einschläft. Das ist der Julian, der für uns arbeitet.
Ah ja. Ja, es gibt doch so Freaks, die wirklich so einschlafen quasi.
Ja, das aber ist abartig meiner Meinung nach. Also ich brauche da schon so eine Zeremonie. Ich brauche so 4 Stunden Wind-Down. Aber die letzte Nacht.
Bei mir ist einfach das Problem, dass es so Zeiten gibt, wenn ich da aufwach, dann kann die Nacht gar nicht mehr gut werden. Und das ist, habe ich das Gefühl, zwischen 0 und 3. Wenn ich da gestört werde, weil ich muss irgendwie, also ich finde es ja immer sehr komfortabel, wenn man so um 10 ins Bett geht oder so, weil dann hat man so gar keinen Pressure einzuschlafen. Wenn man erst so um 0:30 ins Bett kommt, dann denkt man so, ah, ich muss jetzt einschlafen.
Schnell, ich muss mich entspannen. Oh mein Gott, wie komme ich jetzt möglichst schnell wieder runter?
Und so, wenn man sich um 21 Uhr schon hinlegt, ist so, ah ja, ich habe alle Zeit der Welt.
Eigentlich so mit der Tagesschau so wegsummen.
Genau.
Aber ja, zwischen 0 und 3 ist, glaube ich, nämlich auch das Ding, dass man schon wieder so erholt ist von dem ersten Chunk des Schlafes, dass man denkt, ja, eigentlich bin ich jetzt fit genug, jetzt muss ich eigentlich nicht wieder schlafen. Aber es reicht halt auf jeden Fall nicht. Also wenn man irgendwie um 4:30 aufwacht, dann kann man sagen, war ja, jetzt irgendwie eine kurze Nacht, aber jetzt bin ich halt wach.
Ich habe kein Problem damit, zumindest 1-2 Mal früh aufzustehen. Ist für mich wirklich absolut unproblematisch. Also wenn ich mal um, keine Ahnung, 4:30 wach werde und dann einfach sage, okay, scheiß drauf, jetzt starte ich halt einfach in den Tag. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es halt vorher ist, dann ist es so, oh, was mache ich jetzt?
Ja, also ich finde auch das Wiedereinschlafen, das ist natürlich dann mit Kindern, die sich auch im Bett befinden oder ums Bett herum, also wie so Hubschrauber, wie Drohnen, die einen noch so versuchen, die letzten Nerven wegzuscharren.
Wo man sich denkt,
wie auch immer, gehen sie weg.
Oh, ja, aber wirklich, ich bin auch manchmal, also passiert nicht so oft, wie es eigentlich passieren sollte, bin ich ziemlich ungemütlich in der Nacht. Ich habe, glaube ich, schon mal zu unserer großen Tochter gesagt, verpiss dich. Weil die wollte mit ihrem Popo auf meinen Kopf.
Ja.
Ich habe gesagt, ich muss hier liegen, ich muss hier liegen. Und ich habe mich aber so verschlafen jetzt, dass es gab so einen Punkt, wo ich das Baby links und das große Kind rechts und beide wollten unbedingt, dass ich eine Hand von ihnen halte. Und das ging aber nur, wenn ich meinen Arsch so richtig krass angespannt habe, weil so hatte ich dann den richtigen Winkel. Ich kann es nicht wirklich erklären, es war wie so ein Deadlift im Liegen. Und ich habe das Gefühl, ich hatte ungefähr 3 Stunden lang meinen Arsch angespannt und ich kann ihn jetzt nicht mehr entspannen.
Ah.
Also wenn da eine Kokosnuss dazwischen wäre, das wäre jetzt ein raffiniertes Öl.
Ja, es ist schwierig. Ich habe schon überlegt, ob wir diese Folge gefilmt machen sollen und dann zwischen den ganzen Umzugskartons, weil wir ziehen jetzt ja tatsächlich um ins Haus, es ist endlich soweit, aber wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen, zumindest auf dem Papier, sowas wie eine Art Babypause haben, also zumindest manchmal noch die Möglichkeit eben mit ungeduschten Haaren eine Aufnahme zu machen und so, das will ich uns jetzt nicht kaputt machen dafür.
Das Gute
aber
ist aber, muss
es
ich
ist
jetzt
wirklich so chaotisch im Moment und das. Weil viele Leute sagen so, ja, wirst du Köln vermissen, hast du Bedenken wegen dem neuen Haus, bla bla. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, wenn ich vor so einer ganz simplen Aufgabe stehe, wie ich muss jetzt ein Papier schneiden, ich brauche eine Schere, Man weiß nicht, in welchem Bundesland befindet sich diese Kackschere.
Ist sie in der Kiste, wo drauf steht Scheren? Oder in der Kiste, die die Form hat einer Schere, wo seltsamerweise Backutensilien drin sind? Nee, es ist wirklich ultra coach. Aber zum Thema ungeduschte Haare kann ich noch beruhigende Worte aussprechen. Es fängt jetzt nämlich wieder an. Jetzt fallen mir wieder die Haare aus. Es ist diese Zeit, wenn man stillt und nach der Geburt fliegen dann ja irgendwann alle Haare.
Zeit im Jahr, wo die Haare rieseln.
Ah, es rieseln wieder die Haare, die Follikel verabschieden sich. Es ist crunchy.
Und was soll mich da jetzt beruhigen?
Ja, dass ich einfach kaum mehr Haare habe, die ungeduscht sein können.
Du hast ja angefangen mit, aber ich kann dich beruhigen. Das und dann war so fallen alle Haare
ja,
aus.
Ja, das ist mein neues rhetorisches Mittel. Einfach immer so was total Positives, damit die Leute zuhören und dann einfach was ganz Schreckliches sagen.
Ich habe noch, also wir haben heute so viel, was wir abfrühstücken müssen. Wir haben ja gefühlt uns schon seit Ewigkeiten nicht mehr unterhalten. Hallo erstmal.
Hallo, ich bin die Hazel.
Ich bin die Hazel.
Hallo Hazel. Das müsst ihr übrigens mal schauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause und meinem Opa und mir, wo ihr hört, wie er mich nennt, weil mein Opa nennt mich einfach seit 30 Jahren Hesel. Mhm. Und er nennt aber auch Pierre M. Krause Jürgen, von dem her ist es eigentlich okay.
Da hat Hesel mal zu mir, das war so geil, zu sagen, ah, das war so nervig, als mein Opa sich dann so verabschiedet hat und dann gesagt hat, tschüss Jürgen, du heißt doch Jürgen, oder? Und ich dachte mir so, oh Mann, der Drehtag wäre jetzt eigentlich gelaufen und dann ging's noch mal, dann ging's noch mal eine halbe Stunde.
Ja, es war wirklich so, tschüss, es war schön, vielen lieben Dank. Und dann so die perfekte Pause, so, dö, 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 und dann mein Opa reingegrätscht. Tschüss, Jürgen. Wie wenn du auf dem Klo bist und du bist fertig und dann einfach so, jetzt gehe ich einfach noch mal aufs
Klo. Wobei man sagen kann, also, Pierre M. Krause wäre auch ein guter Jürgen. Also, Jürgen ist ja,
also, er ist
Jürgen
nicht
Pierre.
Ein Pierre.
Ja, Jürgen, also es gibt ja so Namen, da die klingen schon so dünn und Pierre ist ja dünn und das finde ich, also ich finde Jürgen und Pierre, Jürgen ist so ein Name für, weißt du, wie ich meine, so für jemand, der dünn ist, habe ich so das Gefühl.
Findest du? Nee, ich finde eigentlich Jürgen, aber weißt du, warum ich glaube, dass ich Jürgen mit was Dickem assoziiere, weil mein Onkel, der Sohn von dem Opa, der auch dort wohnt, wo der Opa wohnt, der hat immer seine Faust Jürgen genannt. Und dann hat er immer so uns gedroht als Kinder, so, soll ich dir den Jürgen präsentieren?
Oh Gott, ist das
also
toxisch.
Ich meine, nein, der hatte nie uns geprügelt oder so. er ist kein Brugger. Nein, das war immer nur so ein Gag, so, das kannst du mal dem Jürgen sagen.
Super lustiger Gag.
Mhm. Ja, Gewalt, häusliche Gewalt. Wie heißt eigentlich häusliche Gewalt, wenn es draußen ist? Also gibt's das?
Dann ist es einfach häufige Gewalt.
Gott, nee. Also Gewalt ist natürlich selten lustig, eigentlich nie.
Ja, apropos Gewalt. Ich habe das Feedback bekommen zum Thema kontrolliertem Trinken.
Ah.
Dass das wohl durchaus mittlerweile ein Ansatz sein kann in der Therapie von AlkoholikerInnen.
Von T.S.
Genau, wir haben ja über Till Schweiger geredet und darüber, dass es komisch ist, dass er A. sagt, dass er kein Alkoholiker ist und B., dass er jetzt nicht mit dem Trinken aufhört, sondern jeden Tag, in Anführungsstrichen, nur 2 Gläser Wein trinken will. Also natürlich fängt es erstmal damit an, dass man sich eingestehen muss, dass man ein Problem hat.
Mhm.
Was er ja irgendwie nicht getan hat in dem Fall. Und dann ist es so, wenn die Abstinenz zu schwer scheint oder wenn die Leute schon zu lange getrunken haben. Also wenn es Rentnerinnen sind, die sagen, wir wollen mit dem Rauchen aufhören. Dann kann man sagen, ja gut, Abstinenz wäre vielleicht zu krass. Also so dieser Approach ganz oder gar nicht. Und dann sagt man halt, ja gut, dann trink halt vielleicht irgendwie eine halbe Flasche am Tag. Was weiß ich, oder ein Bier oder keine Ahnung. Ich finde es immer
halt
krass, wie wissenschaftlich das dann immer schnell wird. So.
Ja. Trink halt nur an Kalendertagen, die entweder gerade oder ungerade sind.
Genau. Ja, ach, was weiß ich. Da wollte ich einfach nur gesagt haben, es gibt wohl auch Therapieansätze, die weggehen von dieser klassischen völligen Abstinenz.
Okay.
Aber keine Ahnung. Natürlich bedeutet das auch, das muss man auch sagen, nicht nur, dass man sich eingestehen muss, dass man eine Alkoholikerin ist, dass man ein Alkoholproblem hat, sondern auch, dass man ja umso kontrollierter sein muss. Weil zu sagen, ich mach's einfach gar nicht mehr, ist natürlich viel leichter. Also jeder weiß, dass jeder, der mal geraucht hat, weiß, dass der Schritt vom Raucher zum Gelegenheitsraucher quasi unmöglich ist. Deshalb ja, würde ich auch allen RaucherInnen empfehlen, wenn ihr zum Beispiel Joints raucht, dann raucht sie pur, weil sonst werdet ihr einfach schnell wieder rückfällig.
Das ist ja auch der Hauptgrund, warum Essstörungen so wahnsinnig schwer zu überkommen sind, weil es einfach...
Weil du musst einfach essen.
Ja, genau. Du musst halt kontrolliert
essen. Oder nicht essen halt. Also jeder Mensch muss entweder zu jedem Zeitpunkt essen oder nicht essen.
Ja.
Was Drittes gibt es eigentlich nicht.
Das stimmt. Ja, außer Verdauen. Verdauen ist doch so wie das Essen mit dem zweiten Wind. Der zweite Frühling des Kauens. Das ist Verdauen.
Bei manchen bleibt es leider nicht bei einem Wind. Also ja,
da
gibt es
wohl... Da nicht drauf eingehen, aber das war natürlich die letzte Nacht irgendwie auch sehr belastend bei uns im Bett. Dieser Pupstornado, den ich
links... Nicht von mir, ich war nicht dabei.
Nicht von dir, aber man ist wirklich überrascht, was so ein winziger Torso an Geräuschen erzeugen kann.
Also einfach nur, um es mal gesagt zu haben, weil wir da, gerade auch du, Hazel, sehr streng waren bezüglich... Alkoholismus bekämpfen und ja, es gibt nur Abstinenz und so weiter. Es gibt wohl schon noch andere Sachen, aber ja, wir sind ja keine Expertinnen auf dem Gebiet. Dann Dolly Parton, das habe ich auch nach der Folge erst gesehen, hat erst letztens in einem Interview, was nach der Doku erschienen ist, die ich über sie gesehen habe, gesagt, dass jetzt, wo auch allgemein bekannt ist, zum Beispiel nach dem Elvis-Film, dass dieser Colonel Tom Parker, oder wie der heißt.
Der von Tom Hanks gespielt wird.
Genau, dieser Manager von Elvis, ich wollte gerade sagen von Hazel.
Von Hazes.
Colonel Tom Spitzer, dass sie wohl Elvis nur den Song deshalb nicht gegeben hat, weil sie den Manager so scheiße fand.
Colonel, glaube ich, sagt man. Das ist doch so komisch. Man schreibt doch irgendwie Colonel und man sagt aber Colonel. Und ich weiß auch nicht, warum man Colonel sagt.
Ich kenne Colonel nur von Colonel Harty von dem Dschungelbuch.
Oder Colonel Sanders von KFC, Kentucky Fried Chicken.
Stimmt.
Dieser weirde Opa. Was auch irgendwie total komisch ist. Also ich weiß, es hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber wieso ist da ein weirder Opa mit einem Bart und einer Brille? Und der sagt so, Kraft meine Hühnerbeine.
Ich habe letztens was ultra Lustiges gesehen. Und zwar so eine Leggings, wo so Hühnerbeine drauf waren. Und dann sah es immer so aus, als würde man mit Hühnerbeinen rumlaufen.
Ja,
auch wenn man so Beintraining gemacht hat.
Ach so, ja, perfekt. Das ist aber sehr gut. Ich glaube, das könnte ich mir
also,
nie holen.
Genau.
Da muss ich die ganze Zeit lachen.
Die Tatsache, dass Dolly Parton ihren Song, was war das, I Will Always Love You, Elvis nicht gegeben hat, ist wohl nicht als Power-Move von ihr zu Elvis zu verstehen, sondern als Power-Move von ihr zu ihrem Manager.
Zu seinem Manager.
Da eine kleine Korrektur.
Das heißt, empirisch betrachtet hat Whitney Houston einen besseren Manager gehabt als Elvis.
Also ich weiß nicht, also Whitney Houston war ja offensichtlich auch mismanaged, sonst wäre sie ja jetzt noch am Leben. Da ist ja auch einiges schiefgegangen, habe ich auch schon die ein oder andere, also sowohl den Spielfilm als auch die Doku darüber gesehen, sehr, sehr tragisch, was mit ihr passiert ist.
Apropos sehr, sehr tragisch und mismanaged und wäre noch am Leben, es gibt doch jetzt einen neuen Film über Amy Winehouse und ich habe überhaupt nichts davon mitgekriegt. Ich habe dann irgendwann in Hamburg ein Poster dazu gesehen und dachte mir, also habe ich jetzt die ganze Zeit gepennt oder hört man von diesem Film nichts?
Man hört nichts davon, er soll auch nicht so gut sein. Also es gibt wohl einen Grund dafür, dass das Marketing eher so auf Sparflamme
gehalten
wird.
Also man hat quasi den Filmmachern gesagt, macht mal ein cooles Biopic über Amy Winehouse und die haben gesagt, no.
Ja, Biopics muss man eh auch sagen. Die haben immer das Problem, dass sie einerseits authentisch sein wollen, also sie wollen irgendwie was Echtes zeigen, dürfen aber auch nicht zu kritisch mit dem Künstler umgehen.
Es war alles cool
weil
und groovy.
Natürlich ist die Hauptzielgruppe von der Künstlerin, dem Künstler, immer die Fanbase. Also wenn du jetzt eine Doku drehst über Taylor Swift, die zum Gegenstand hätte, wie blöd Taylor Swift ist, angeblich, keine Ahnung, ich sage jetzt nicht, dass sie blöd ist, weil ich mega Angst vor den Swifties habe.
Ja, die sind auch zahlreich. Die sind auch verschwiegen und parat.
Dann würde den Film halt niemand anschauen. Und deswegen ist immer so, Biopics sind ja, die folgen leider oft einem Schema und sind deswegen leider, also auch dieses Whitney Houston Biopic. Ich glaube, hieß das I Wanna Dance With Somebody oder so. Aber das war halt auch so... Ja, die Bösen sind immer die anderen. Der böse Manager und
der böse Mann.
Der böse Mann, das böse soziale Umfeld. Und die Wahrheit liegt halt wohl irgendwo dazwischen. Also ich meine, die meisten Leute, die auf einer Bühne stehen und wollen, dass sie von tausenden Leuten bewundert werden, haben, Überraschung, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und die hat halt auch, Überraschung, positive Auswirkungen und auch negative.
Genau, und halt umgekehrt, so. Aber auch bei Biopics von jetzt so empirisch betrachtet bösen Leuten. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache jetzt einen Film über Hitler und ich glaube, wir sind uns einig, die allermeisten Leute finden Adolf Hitler nicht cool. Mhm. Sollten sie auch. Also ich bin durchaus der Meinung, dass man Hitler nicht cool finden sollte.
Man darf ihn kritisieren.
Man darf ihn kritisieren.
Noch in diesem Land. Vielleicht wird man ja irgendwann von Putin gelyncht, wenn man Hitler kritisiert. Das wäre natürlich tragisch.
Oh mein Gott, das wäre wirklich
Es werden ja schon Künstlerinnen in Deutschland von Putin verfolgt, gell? Das ist ultra krass.
Wirklich?
Ja, ja. Aber dazu später.
Nee, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Negativbeispiel hat, wo man ein Biopic drüber macht, dann darf man halt das auch wiederum nicht zu positiv zeigen, obwohl das ja dann genau das wäre, was interessant wäre. Also es wäre dann ja cool, irgendwie zu sehen, Hitler auf dem ersten Date, wie er dann irgendwie was Lustiges macht oder wie er sich dann überlegt, wie er einen Ballonhund knüpfen kann oder so. Das würde ich halt gerne sehen und nicht nur dieses Ausgeflippe und völliger Größenwahnsinn.
Die große Tragik von Biopics, da habe ich auch mal irgendwann einen schlauen Artikel zugelesen. Ich glaube, es war sogar die New York Times oder
so. Du bist so, also Thomas, das ist Wahnsinn, wirklich, was du für schlaue Artikel immer fast zitieren kannst. Yeah.
Thomas, das ist Bullshit.
Ah, viele Leute haben drauf gewartet. Übrigens, Dankeschön für diesen massiven Erfolg, den das FIBO-Video wieder gekriegt hat. Jedes Jahr ein Highlight. Also ich finde, eigentlich sollte man die Zeitrechnung in FIBO oder nicht FIBO einteilen.
Es ist das dritte FIBO-Video in Folge und war wieder ein Mega-Hit. Du hast es aber auch wieder fantastisch gemacht und vor allem auch dieser Schnipsel über deine kleine tragbare Milchpumpe war ja mega.
Ja, ich muss noch ein kritisches Wort zu dieser Milchpumpe sagen. Ich habe ja zwei und eine funktioniert nicht. Also,
wie heißen die? Envy?
Envy. Tit Envy. Elvi heißen die. Sehr gut, aber die eine geht leider nicht.
Grüße gehen raus,
Elvi. Und es ist irgendwie unmöglich, da beim Customer
Support. Schick uns mal so eine Milchpumpe. Wir haben ein mega krasses Reel, Hochkant-Clip, was glaube ich auf Instagram fast 6 Millionen Aufrufe hat, auf TikTok nochmal über 1 Million, was quasi einfach nur eine Werbung ist zu deinem Produkt. Also bitte überschütte uns mal mit diesem Produkt.
Na, ich will ja nicht mehr. Also ich habe ja nur zwei Brüste. Aber
so viele, dass halt... also
jede Brust muss halt gecovert
sein. Genau, genau. Abgedeckt von Envy.
Envy.
Envy. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau, bei Biopics ist es so. Jedes Biopic will eigentlich was zeigen, was noch zusätzlich zur Legacy vom Künstler funktioniert.
Mhm.
Und die Legacy von dem Künstler, also das, was das Werk des Künstlers, der Künstlerin, ist halt natürlich das Werk.
Mhm.
Also es gibt so ein Biopic über, glaube ich, David Foster Wallace, wo er von Jason Segel gespielt wird, von Jason Segel.
Das habe ich mal gesehen.
Und da wird halt eher gezeigt, jenseits vom Schreiben.
Mhm.
Aber es ist halt so, ja, aber du magst ja David Foster Wallace, wenn du ihn magst, halt wegen seinem Werk.
Ja,
also
ich denke mir jetzt nicht, der hat sich ein Bandana als Stirnband rumgewickelt. Das finde ich cool.
Gibt es diese Formate, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel jetzt sowas wie, ja, Stars müssen Hot Wings essen, Stars müssen Sneakers kaufen und sowas, wo man zeigt, die machen jetzt noch was anderes, wo man sie sonst sehen würde. Man zeigt sie in einem anderen Kontext. Aber das ist halt immer, das ist halt einfach nur Personenkult, hat aber nichts letztlich mit dem zu tun, was die Person halt besonders gut kann.
Mhm.
Und das ist halt so das Ding, wenn du jetzt einen Film machst über die Beatles oder über einen Beatle, ich glaube, es sind ja gerade sogar Biopics in Planung über jeden einzelnen Beatle, also über 4 Beatles in Parallel.
Perfekt, also 3 Superhits und auch noch ein Film über Ringo.
das große
der Nasendrummer.
Cinematic Beatleverse. Und natürlich musst du halt irgendwas zeigen, was die Leute noch nicht gesehen haben. Das war ja das, was Walk the Line so gut gemacht hat. Mhm. Das war wahrscheinlich beste Biopic so der letzten 20 Jahre.
Mit Joaquin Phoenix als Johnny Cash.
Genau, wenn man da einfach gesagt hat, wir fokussieren uns nur auf die Liebesgeschichte um Johnny Cash. Und über das zeigen wir alles. Und natürlich gibt es auch noch ganz viele krasse Sachen an Johnny Cash. Und ja, der wird auch seine Frau dann nach dieser Eheschließung noch 1000 Mal betrogen
nur
haben.
Nur kurz, also, viele Leute kritisieren, dass wir viele Anglizismen verwenden. Bitte nenne ihn Hansi Bargeld.
Ja. Also es wird da ja auch sehr romantisch dargestellt, diese Liebe und diese Verbindung. Und Johnny Cash war halt auch für ganz viel anderes bekannt. Also es gibt ja dieses berühmte Foto, wo er so einen Mittelfinger in die Kamera hält und so weiter und so fort. Also war ja durchaus eine Person, an der man sich reiben kann. Aber in dem Fall haben sie halt gesagt, ja, wir zeigen jetzt halt Johnny Cash nur über die Verbindung zu, wie hieß die andere? Judy Carter oder so?
Ich habe keine Ahnung. Also da kannst du lange graben in meinem Kopf.
Ich schaue es nochmal nach, ja.
Da wirst,
Und jetzt gibt's eine kleine Werbeunterbrechung.
Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Bei Eurowings kann man zum Beispiel für mehr persönlichen Freiraum, ich wollte gerade sagen Flyraum, aber Flyraum ist ja auch, das passt, sorry, das muss ich eigentlich denen gleich mal vorschlagen, das sollte man sagen. Also für mehr persönlichen Freiraum im Flieger kann man bei Eurowings ab 10 Euro einen freien Mittelsitz neben dem eigenen Platz dazu buchen. Fand ich früher ehrlicherweise übertrieben. Dachte ich immer, ja, ich sitze doch gerne neben Leuten. Mittlerweile, ich bin ehrlich, ich bin jetzt in dem Alter, ich will gar nicht mehr Leute sehen. Ich will neben mir einen leeren Sitz haben und ich nutze das auch manchmal. Also wenn ihr mich mal mit Eurowings fliegen seht und neben mir ist ein Sitz frei, das hat alles System. Das ist einfach, weil ich nicht neben euch sitzen will. Das ist nicht wegen euch, aber einfach, manchmal brauche ich einfach meine Ruhe. Mir ist beim Reisen eh wichtig, dass es angenehm ist, dass es flexibel ist. Man kann zum Beispiel auch mit der Option Flex Light bei Eurowings bis zu 40 Minuten vor Abflug den Flug ab 10 Euro umbuchen. Und es gibt auch grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden. Für die Option kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Und es gibt auch Pommes bei Eurowings. Die haben Pommes an Bord und oh, ich liebe es. Ich liebe das, wenn man am Anfang vom Flug eine Pommes bestellt und dann kriegt man das irgendwann und dann gucken einen alle an und denken sich so, oh, krass ist die denn? Die hat Pommes, ich nicht. Ja, hättet ihr mal bestellt. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Das könnt ihr natürlich auch haben. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com, eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise, guten Appetit und vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Flug. Aber nicht direkt nebendran. Es wird mich überraschen. Tschüss.
Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Gar nichts finden. Ja, aber ein Biopic, also ich glaube, was mich interessieren würde, wenn ich jetzt ein Biopic machen würde, dann würde ich, also gut, ich meine, dann ist es ja kein Biopic, aber ich fände cool, so ein True-Crime-Podcast über Rolf Zukowski zum Beispiel. Wenn man, also dann müsste es natürlich dann was geben, was man über ihn sagen kann. Und das gibt es, glaube ich, nicht. Aber das fände ich spannend. So eine Ikone, die man kennt, die einfach so deutscher Paul McCartney, Rolf Zukowski und dann so ein ganz anderes Thema, was einfach nichts mit der Musik zu tun hat.
Ja, ja, das mag ich schon auch immer. Ich fände es ja auch cool, so ein Format zu haben mit so ultra problematischen Leuten, sowas total Normales zu machen. So auf eine Currywurst mit Björn Höcke, sowas. Aber es ist halt.
Und welche problematische Person willst du noch dazu holen?
Oder Björn Höcke ist ja so voll der gute Rennfahrer. Ich fände es auch geil, einfach mal.
Also so Radrennfahrer.
Radrennfahrer.
Ne?
Ich fände es auch geil, einfach mal so ein Radrennen gegen den zu machen. Oder gegen ihn auf dem Airbike anzutreten, weil ich glaube, da hätte ich sogar gute Chancen.
Oder es gibt ja diesen, der Marathon-Weltmeister. Weltrekordhalter Eliud Kipchoge, der hat doch diesen Wasserträger, diesen Deutschen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Deutscher oder ein Österreicher, der dann immer ihm das Wasser bringt und ja, und der ist so super legendär in der Läuferszene. Und wenn man diesen Job für Björn Höcke machen würde, wenn man dem so Wasser bringt, ja, das fände ich cool.
Ja, es gab mal so eine so einen Heute-Show-Einspieler, der ist aber, glaube ich, dann, der konnte nicht gezeigt werden, wo einer von den Außenreportern, der eben nicht du, Lutz und Fabian sind, sondern wen gab es da noch?
Carsten von Rissen.
Genau, der hat ein Radrennen der hat an einem Radrennen teilgenommen, wo auch noch Björn Höcke war aber sowohl sportlich
ja, als auch rhetorisch unterlegen. Das ist halt das Schwierige, dass du ja dann eigentlich dein Leben lang trainieren musst, um so schnell zu werden wie Höcke. Das schaffe ich halt nicht ohne Doping.
Aber es erklärt, warum der so dünn ist. Also Höcke, man kann ja über ihn sagen, was er will, aber er ist ja top in Form. Also
ja,
richtig
aber
guten Schuss,
ich finde ja,
körperlich.
Ja, aber ist jetzt nicht mein Beuteschema. Also habe ihn jetzt noch nicht oft gesehen und gedacht, wow.
Ich habe ihn tatsächlich einmal gesehen.
Ich habe ihn auch. Wir haben ihn zusammen gesehen.
Ah, in Weimar da.
Ja, ja, wo es geregnet hat. Oh. Es wurde dunkel und regnete, als er kam. Es war schon so supervillenmäßig.
Wo du mit so einem Hitlerbärtchen eine Straßenumfrage gemacht hast, die auch nicht gesendet wurde.
Stimmt. Das war aber cool.
Das war eigentlich ganz geil. June Carter heißt sie.
June Carter. June?
Ja.
Ah, cool.
Was wolltest du sagen? Was?
Nee, also ich finde, dass das Höcke schon, also in einem Film würde man sagen Casting. Also der kann doch jetzt gar nicht, selbst wenn der politisch nicht für seine Sachen einstehen würde, was er da so von sich gibt, den kannst du doch nicht irgendwo hin in die Tierschutzpartei stellen.
Ja, also ein normales Leben ist für Björn Höcke nicht mehr möglich.
Also jetzt sowieso nicht mehr, aber ich würde sogar sagen, ich würde sogar sagen, dass er vielleicht auch aufgrund seines Aussehens vielleicht so ein bisschen in die Ecke nochmal mehr gerutscht ist, weil er hat ja auch diese krassen hellblauen, stahlblauen Augen.
Ja, der hat auch so ein markantes Gesicht. Ich will jetzt nicht sagen Hackfresse, weil es klingt ja dann vielleicht so ein bisschen.
Das klingt ja dann fast schon negativ.
Ja, das klingt negativ. Das klingt mir ein bisschen zu negativ.
Nein, das möchte ich auch nicht.
Sonst heißt es wieder die bösen Hetzer.
Die Hasshexe aus der Lügenpresse. Und ihr Mann, die Lügenfresse.
Ja.
Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen?
Ich habe mich noch gefragt wegen True Crime. Ich habe doch bald heißt der Marc Benecke im Podcast, den Forensiker bei HTA Wildcard. Der ist ja Forensiker.
Mhm.
Und es gibt ja den Begriff True Crime. Also was macht denn er? Er macht ja eigentlich noch, also es ist ja noch wahrer als True Crime.
Hyper Real Crime.
Ja, es ist ja True Crime in seiner truesten Form.
Ja, aber es ist natürlich auch, also ich glaube.
Also es ist ja viel, 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 viel mehr Arbeit, eine Leiche wirklich aufzuschnippeln, als einfach nur einen Podcast zum Einschlafen zu hören.
Also Entschuldigung, aber das kommt jetzt extrem drauf an, wie gut du das machst. Weil grundsätzlich eine Leiche aufschnippeln ist ja nicht schwierig. Aber dann da auch noch wertvolle Informationen rauszuziehen, ist sehr beeindruckend und auch echt ein total interessanter Beruf. Also ich glaube, wenn ich Medizin studiert hätte, hätte ich entweder das gemacht nachher. Also dann muss man da nicht nochmal ein Jurastudium machen.
Genau, es ist das. Der Beruf, habe ich mal gehört, mit der längsten Ausbildungsphase, weil man sowohl ein Jura- als auch Medizinstudium machen muss. Ja. Marc Benecke ist aber Biologe. Also man kann vielleicht auch irgendwie den Quereinstieg
weil
über Biologie
das
schaffen.
Das Jurastudium würde mir natürlich sehr schwer fallen. Also ich kann ja kaum eine Quittung aufbewahren.
Einfach 5 Jahre lang chillen und dann, shit, fettes Staatsexamen.
Fuck, ich muss jetzt 3 Jahre lernen in 20 Minuten packen. Das schaffe ich nicht. Entweder das oder Endokrinologie. Also so Hormone. Hormonarzt, weil ich finde, Hormone sind schon interessant.
Ach so, ich dachte, du meinst Hormonforensiker.
Ich rette Hormone. Ja, wenn ich irgendwo ein Stück Östrogen sehe, dann schnippel ich es auf und sage, wo sind Sie denn hergekommen, werte Dame?
Das bin eigentlich ich. Ich bin eigentlich als einziger Mann in einem weiblichen Haushalt bin ich eigentlich Hormonforensiker.
Weißt du was? Ich will eigentlich einfach noch mehr Kinder haben, damit das Mädchen werden, damit du so richtig zugeschissen wirst mit Östrogen. Das tut dir gut. Ich glaube, so können wir deine Männlichkeit ein bisschen ausbalancieren.
Oh, scheiße. Ja. Gerne. Wir haben noch ein Feedback zum Thema König der Löwen. Moin Thomas, bei eurer neuen Podcast-Folge, also es war jetzt schon vor 3 Wochen oder so, habe ich wie immer viel gelacht und sehr gespannt deinem Feedback zum Thema König der Löwen gelauscht.
Bei jeder Folge bis jetzt hast du gespannt gelauscht, was das Feedback zu König der Löwen ist. Und endlich hast du mal Feedback gegeben dazu.
Ja, genau. Da ich selber dort arbeite. Freut mich, dass ihr ein tolles Erlebnis hattet. Wir geben jeden Abend unser Bestmögliches, um jedem Gast ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. Wow. Also bei König der Löwen, da kriegt man wirklich eine 360-Grad-Betreuung. Jetzt
also
auch hier Feedback zum Podcast.
Ist das jetzt ein Tier, was uns schreibt?
Vielleicht.
Boah, wie cool.
Ich selber arbeite in der Kostümabteilung. Also erstmal großes Kompliment. Ich habe ja schon gesagt, König der Löwen ist eine Materialschlacht vor dem Herrn, aber eine wirklich gute. Und habe auch viel mit den DarstellerInnen zu tun. Eine kleine interessante Info wollte ich dir noch wirklich mitgeben. Da du ja ich kann wirklich einfach nicht lesen. Ich kann gerade nicht sprechen und nicht lesen. Ich bin einfach matschig in der Birne, weil
du bist immer noch überqualifiziert für das Medium Podcast.
Weil ich die letzten 3 Wochen, ja.
Wir wohnen in einem Karton.
Unser
Bett ist eine Schere.
Dass viele Darstellerinnen mitwirken, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und sie teilweise schwer zu verstehen sind. Zum einen, denke ich, liegt das daran, dass es eine afrikanische Geschichte ist und afrikanisch oder afrikanisch aussehende Darstellerinnen besonders authentisch wirken. Es wird ja auch teilweise afrikanisch gesungen, gesprochen. Und zum anderen weiß ich von einer Darstellerin, die nun bei uns im Ensemble ist, dass Deutschland als Standort einfach attraktiv ist, weil es als familienfreundlich gilt. Sie war viele Jahre erfolgreich als Rafiki am Broadway, aber wollte dann irgendwann gerne eine Familie gründen. Das scheint in Deutschland mit den Arbeitsgesetzen einfach viel besser möglich zu sein. Und das ist schon krass, weil sie selbst hier in Deutschland eine 6-Tage-Woche haben mit 2 Doppelshows am Wochenende. Boah. Es liegt also nicht daran, dass die in Anführungsstrichen ausländischen Darstellerinnen schlechter bezahlt werden. Smiley, ja gut, wir haben auch über alle möglichen Aspekte geredet, auch bei Schöne und das Biest, was wir hier in Köln angeschaut haben, haben ja viele gebrochenes Deutsch geredet. Und das hatte nicht diesen Aspekt mit Hautfarbe und so weiter oder afrikanisch aussehen, nicht afrikanisch aussehen. Ich hoffe, dieser Side-Fact hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und war interessant für euch. Freue mich jede Woche auf eine neue Podcast-Folge von euch. Viele Grüße aus Hamburg, Johanna. Ja, Johanna.
Vielen, vielen Dank für dein Feedback und für deine Arbeit. Ich finde den Satz, sie war viele Jahre als Rafiki erfolgreich am Broadway, das ist der beste Satz, den ich je gehört habe. Das ist richtig cool.
Und übrigens, also nur um es mal gesagt zu haben, weil wenn einer der Darstellerinnen, wenn das überhaupt rechtlich möglich ist, ich weiß nicht, mal Lust hätte, Podcast-Gast zu sein, ich würde mich mega gern mit einer Musical-Darstellerin unterhalten, die schon bei einer Disney-Produktion mitgemacht hat. Ihr wisst ja, Clarissa Anyamele, die das Outro hier singt, ist auch Musical-Darstellerin. Und ich finde dieses ganze Genre wahnsinnig spannend. Helge Mark ist auch ausgebildeter Musical-Darsteller.
Auf einen Espresso mit Zazu.
Dann haben wir noch zu den letzten Folgen ein abartiges Thema. Es ist abartig klingt auch, aber es ist abseitig. Es ist ja so, das habe ich mal bei dem Podcast über meinen Freund gesagt, der Krebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert bekommen hat. Es gibt Dinge, die sind schön und es gibt Dinge, die sind nicht schön und dann gibt es noch Dinge, die sind so krass, dass man einfach gar nicht weiß, was man sagen soll. Und dazu gehört auch das völlig unerwartete Ableben von einem Verwandten von mir oder angeheirateten Verwandten. Da habe ich ja in der letzten Folge drauf hingewiesen und in dieser Spendenaktion kamen innerhalb von, glaube ich, 36 Stunden 60.000 Euro zusammen. Also das war
also
wirklich,
vielen Dank an eure Anteilnahme oder vielen Dank an euch für eure Anteilnahme und auch dafür, dass ihr, selbst wenn es nur winzige Beträge waren, also irgendwie hier mal 10 Euro oder da mal 5 Euro, ihr habt, würde ich sagen, der Familie extrem geholfen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt fertig sind mit diesem ganzen Umzugsstress, dass das dann bei mir so richtig ankommen wird, dass das passiert ist, weil, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist für Leute, die noch näher an Markus dran waren und sind, wie schlimm das sein muss, dass er einfach so wahnsinnig plötzlich nicht mehr da ist, sondern nur noch so als Thema halt da ist, aber nicht als Person und als helfende Kraft. Und man sagt ja immer, eigentlich sagt man ja immer, wenn Leute gestorben sind, sagt man ja immer, ah, das war so eine tolle Person und alles war super und das war ja wertvoll und so. Aber bei ihm ist es, also er ist wirklich für mich eigentlich der Grund, warum ich mich als erstes so wohlgefühlt habe, auch in deiner Familie. Weil er einfach so ein Türöffner ist, er ist so ein richtiger, der ist so ein, also es gab immer dieses Beispiel, den Markus setzte in eine Kneipe mit irgendwie 80 Leuten in Portugal. Er kann kein Portugiesisch, die können kein Deutsch. Nach 2 Stunden haben die einfach die beste Zeit ihres Lebens, weil er mit Händen und Füßen besser ein Gespräch führen kann als die anderen Leute mit irgendwie 4000 Wörtern.
Also er war eigentlich im besten Sinne das, was man, ist ein etwas negativer Begriff, aber Menschenfänger nennen würde. Also jemand, der einfach offen auf Leute zugeht und auch seine Prinzipien hat. Also ist auch immer mal wieder angeeckt. Also auch
genau,
im
ist nicht
Dorf.
Einfach so einer, der irgendwie gesagt hat, was ist dein Lieblingsessen? Ah ja, das ist auch mein Lieblingsessen. Also nicht so einer, der einfach alles gespiegelt und kopiert hat.
Der hat eine Doku gesehen über WhatsApp und hat dann die ganze Familie gezwungen, zu Signal zu wechseln.
Ja.
Und alle waren natürlich am Anfang mega genervt und so weiter, aber er hat einfach gesagt, nee, wir machen das jetzt. Und so gibt's bei ihm immer mal wieder, gab's immer mal wieder Sachen, wo er einfach, oder WM in Katar zum Beispiel hat er einfach nicht geschaut. Hat
obwohl einfach, er ist der krasseste Fußballfan,
hat einfach gesagt, nein, das schaue ich nicht.
Ja, so. Er war Eintracht Frankfurt-Fan und ich meine, das ist jetzt ein bisschen komisch, sowas mit Ansage zu machen, aber ich werde jetzt auch Eintracht Frankfurt-Fan für ihn, weil das einfach, also irgendwie, der hatte so einen Spark und das darf nicht verloren gehen. Ich habe ihn Gott sei Dank noch gesehen, ein paar Wochen bevor er komplett unerwartet und plötzlich gestorben ist. Und es war einfach so nett. Also er ist meiner Meinung nach einer der unkompliziertesten Menschen gewesen, die es so gibt. Also man sagt irgendwie einfach, hey, ich bin da, was geht ab? Ah ja, cool, ich komme vorbei. Immer eine gute Zeit. Super, super toller Vater. Hat richtig, richtig viel mit seinen zwei Töchtern gemacht. Und ich bin einfach immer noch sprachlos. Also es gibt ja Dinge, über die kann man reden, und dann gibt es Dinge, die sind so krass, über die kann man gar nicht reden. Und das ist sowas. Also ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann das einfach nicht glauben.
Ja, weil es halt so viele Implikationen hat, natürlich auch für den Alltag, auch wenn es immer komisch klingt, in dem Zusammenhang darüber zu reden, aber auch organisatorische Implikationen. Also wer fährt die Kleinen jetzt jeden Morgen zur Kita, wenn gleichzeitig gearbeitet werden muss und so weiter. Also weißt du, so, es hat auch einfach so viel, man kann sich jetzt noch gar nicht vorstellen, was das für das Leben vor Ort bedeutet und für die ganzen Leute vor Ort. Also alle müssen diesen Verlust irgendwie verteilen und bestmöglich abfedern, und das wird eine sehr große Herausforderung. Und ich finde es wahnsinnig schön, dass ich noch zwei richtig schöne Momente mit ihm hatte. Einmal war, wo ich zum Spiel nach Barcelona geflogen bin, zu Frankfurt-Barcelona, was ja dann auch Frankfurt völlig überraschend, glaube ich, 3-0 gewonnen hat, wo dann auch Frankfurt
Camp Nou, wir scheißen euch zu. Das war
genau
das Motto
dann,
dieser Reise.
Wo dann Frankfurt den UEFA Cup, glaube ich, heißt das, oder Europapokal auf jeden Fall, also halt die etwas kleinere Champions League gewonnen hat. Mega geil natürlich. Und da bin ich hingeflogen, ich hatte ein Ticket. Hab dann irgendwie auf dem Weg dorthin mit meiner einen Cousine geschrieben und hat die gesagt, wo bist du gerade? Und ich so, ja, in Barcelona. Sie so, was? Du auch? Sandra und Markus sind auch in Barcelona. Dann habe ich denen geschrieben und habe gesagt, wir sind gerade 500 Meter von dir entfernt. Schick mal Live-Standort.
Ja, sowas verbindet
uns,
auch.
Sind wir uns gerade auf der Rambla begegnet und dann zusammen dorthin gelaufen. Die haben mir dann noch so ein bisschen den Kopf gewaschen. Die haben gesagt, ja gut, Thomas, du bist toll an Eventi, aber wenn du schon damit hingehst, dann musst du zum Beispiel auch ein weißes T-Shirt anziehen. Haben sie mir noch ein weißes T-Shirt gekauft und so weiter. Und dann sind wir halt ja von der Innenstadt in Barcelona zum Stadion gelaufen, dieser legendäre Marsch mit irgendwie 35.000 Südhessen oder so. Ist ja immer noch nicht klar, wie viele Leute dann da genau waren. Wahnsinn. Die haben ja danach sogar die Regeln geändert, dass man irgendwie nicht in den Heimblock rein darf als Fan von
der Gegnerin. Nicht mehr als 99% Eintrachtdichte.
Und das war ein mega cooles Event. Und anderthalb Jahre später oder so, also letzten Sommer, ist er ja nach New York gegangen, alleine. Also der wollte sich dann da mal was gönnen. Und alle haben auch gesagt, ja, du machst so viel, gönn dir mal was. Und dann hat er mich angeschrieben, erst vorher, hast du nicht Lust mitzukommen? Ich hatte irgendwie ich war irgendwie verplant, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm aber so einen Tipp gegeben, weil er wollte sich unbedingt Hamilton anschauen. Er hatte das irgendwie dreimal gesehen davor auf Disney Plus und hat gesagt, ich will das mal in echt sehen. Dann hat er gesagt, ja, kannst du mir noch irgendeinen Tipp geben? Habe ich gesagt, ja, musst auch auf jeden Fall Book of Mormon anschauen. Dann hat er mir kurz Zeit später geschrieben, ich habe das jetzt gesehen, war echt cool. Kannst du mir noch einen Tipp geben, wohin soll ich zu essen hingehen? Habe ich gesagt, ja, geh zu Russ and Daughters. Dann ist er da hingegangen.
Du warst so sein Simon Pegg und er war Tom
genau,
Cruise.
Genau, so geh zu Katz Delikatessen, ist er da hingegangen. Und er hat mich immer alle drei Stunden so angeschrieben, ja, was soll ich jetzt machen? Und auch teilweise so richtig lustig, so, na, was mache ich denn jetzt in den nächsten zwei Stunden und so. Und ich habe ihn dann so durch dieses Wochenende oder wie lange er eben dort war, so durchnavigiert, und er hatte eine richtig coole Zeit. Und dass diese zwei Sachen noch passiert sind, da bin ich unendlich dankbar drüber, weil, ihr wisst ja, wie es ist. Also man ist halt im Alltag immer irgendwie mit seinem Scheiß beschäftigt und So, wenn eine Person halt weg ist, dann ist es halt natürlich nicht mehr möglich, zusammen irgendwas zu erleben.
Deshalb, also was man vielleicht Positives daraus ziehen kann, ist halt natürlich nichts, was damit jetzt effektiv zu tun hat. Aber wenn es in irgendeiner Weise irgendwas Positives gibt, was daraus entstehen kann, dann ist es, dass es einen dazu motiviert, die Beziehungen, die man schon aufgebaut hat mit den Leuten, die man kennt und die man schon hat und die man auch vor allem noch hat, dass man die versucht, so ein bisschen positiver, ja, auszuleben.
Aber da finde ich halt auch, das habe ich ja im Intro von der letzten Folge auch gesagt, ich, also ein Kumpel von mir hat das sogar mal noch krasser formuliert, der hat gemeint, er traut dieser Trauerromantik nicht, wenn es dann immer heißt, oh, da sieht man mal wieder, wie schnell sich alles drehen kann und wie kostbar das Leben ist und auf einmal halten alle zusammen und alle waren immer beste Freunde und bla bla bla. Und ich habe ja schon bei dem Intro zur letzten Folge gesagt, ich brauche so eine Scheiße nicht, um zu wissen, dass das Leben jeden Moment vorbei sein kann und dass es wichtig ist, seinen Ängsten zu sagen, dass man sie liebt und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Also ja, natürlich.
Aber also ich bin schon ein Typ, der sowas braucht. Oder was heißt braucht, aber ich finde schon, dass es.
Also für dich ist es schon ein Denkanstoß.
Ja, natürlich, ja, klar. Also einfach. Vielleicht ist es auch einfach bei Markus so besonders, weil ich nie so Riesen-Events mit ihm hatte, weißt du? Also ich mache ihn daran fest, dass er mir zum Beispiel immer geschrieben hat, wenn er irgendwas gesehen hat oder so, wo ich dabei war. Also er hat mir dann immer irgendwie ein Foto geschickt, ja, wir schauen jetzt Wish, mega cool und so. Und er ist eigentlich der Einzige, der das einfach so gemacht hat. Von der ganzen Familie. Also auch, er ist ja wirklich nicht Teil von meiner Blutsfamilie, weil ich bin ja bei deiner Familie reingeheiratet und er ist dann quasi auch nochmal bei deiner Familie reingeheiratet. Also wir haben auch irgendwie ein ähnliches Standing gehabt. Und einfach so diese kleinen Gesten, dass man die halt, die kann man gar nicht überbewerten, weil die sind so wichtig. Es ist viel, 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 viel wichtiger, wenn man ganz akut an jemanden denkt, einfach kurz irgendwie anzurufen oder zu schreiben, yo, ich denke gerade an dich. Das ist viel wichtiger, als wenn eh alle irgendwie zum 30., 40., 50. gratulieren, dann noch irgendwie eine fette Torte zu backen. Weil diese kleinen Sachen, das ist es ja, was irgendwie zeigt, wie durchwoben die Leben miteinander so sind. Und dann natürlich, ich meine, Ich kann mich ja auch sehr gut mit seiner Frau identifizieren. Also weiß ich denke, ich finde das schon auch krass, wie viele Leute so in unserem Umfeld, so junge Männer, entweder schwer krank sind oder einfach wirklich komplett ohne Vorwarnung, wirklich wortwörtlich tot umfallen. Und dieses Gefühl, so, das kann ich nicht einfach so abschütteln. Also da brauche ich, ich brauche da so ein Wegdienst alle paar Monate. Natürlich brauche ich das nicht, aber das löst extrem was in mir aus, weil ich dann ja immer denke, ja, was würde ich denn dann machen? Also auf so einer rein praktischen Ebene. Oder über was ärgere ich mich dann? Weißt du, wenn wir irgendwie, ich finde ja eh, dass wir eigentlich eine sehr gute Beziehung haben, du und ich, aber es gibt schon auch Phasen, wo wir beide so gestresst sind und so aneinander vorbei denken und irgendwie davon ausgehen, dass der eine weiß, was der andere meint und das führt dann halt zu Missverständnissen, die dann wiederum zu Streits führen. Und sowas ist natürlich total unnötig, wenn man merkt, ach, das könnte ja auch wirklich jeden Moment vorbeigehen.
Ja, das stimmt.
Also vielleicht ist es, und ich hoffe, dass wir das jetzt wirklich dieses Mal durchziehen, ist es auch nochmal so ganz unromantisch und total fürchterlich eigentlich ein schöner Erinnerungsdienst daran, dass wir so Sachen wie Testament, Patientenverfügung, all das einfach mal.
Reiseversicherung.
Genau, Lebensversicherung, Reiseversicherung, alle möglichen Arten von Absicherungen. Also man muss jetzt auch nicht alles mitmachen, natürlich. Also man muss jetzt nicht sich komplett in die Panik fallen lassen. Aber einfach so organisatorische Sachen schon mal klären, damit man einfach, wenn es zu einer solchen Situation kommen sollte, dass man dann nicht auch noch diesen riesen Wust an Dokumenten hat, die man eh nicht versteht. Weil du kennst mich, ich schaffe sowas gar nicht. Und wenn du dann auch noch weg bist, also ich wüsste wirklich nicht, wie ich das machen würde.
Ja, mit die, mein Cousin, der Bruder von Sandra, der arbeitet ja in der Versicherung und der hat mal gesagt, mit die wichtigste Versicherung im Leben überhaupt, wo Leute nie dran denken, ist, wenn man gemeinsam als Paar einen Kredit aufnimmt, die Absicherung, dass der Kredit bezahlt wird im Falle des Ablebens von einer Person. Das ist, es kostet 10 Euro im Monat, vielleicht sind es auch 15, also es ist lächerlich wenig. aber kann unter Umständen über hunderttausende Euros entscheiden.
Und riesige Mengen an Stress. Also wenn du eh schon am Boden klar, bist, also brauchst du nicht noch eine Zukunftsangst, was so diese ganz basic Sachen wie, haben meine Kinder ein Dach über dem Kopf, kann ich aufs Klo gehen, wo dann auch Wasser rauskommt.
Ja, genau. Also es geht in dem Fall ja nicht um Geld, sondern um Existenzängste im weitesten Sinne. Also dieses Gefühl, weiß nicht, ob ihr das kennt, liebe Hörerschaft, wenn man so nachts da liegt und das Gefühl hat, man wird langsam erwürgt. Es wird einem wirklich die Luft abgeschnürt, weil man nicht weiß, man denkt, ach scheiße, jeden Monat gehen 3.000 Euro raus, es kommen aber nur 2 rein. Und das ist jetzt schon so, wie wird es dann, wenn das jetzt mal 5 Jahre, also 50 Monate oder so weiterläuft. Mhm. So, dieses Gefühl ist unglaublich ekelhaft. Und das will man natürlich, jeder wird es in seinem Leben irgendwann mal erfahren. Also wenn man vor großen Entscheidungen steht, soll ich mich von meinem Partner trennen oder alles weiterlaufen lassen wie bisher und so weiter und so fort. Da hat man immer mal das Gefühl, ich habe diese Situation, ich kann die Folgen dieser Situation oder dieser Entscheidung, die Tragweite meiner Entscheidung nicht überblicken. Und das ist einfach unangenehm. Und um das so wenig wie möglich zu erleben oder dem irgendwie da vorbereitet zu sein, gibt's alle möglichen Angebote und das sollte man auf jeden Fall auschecken. Und natürlich auch sowas wie, also Testament, wenn man Kinder hat, wenn man zusammen, wenn du, also es klingt hart, aber wenn du Single bist und keine Kinder hast, dann ist es relativ wurscht erstmal. Aber wenn du in einer Situation hast, wo das Leben von anderen Leuten von deinem abhängt, ja, und das ist halt bei Kindern einfach so oder bei einer Ehe und so weiter, dass man da zum Beispiel schaut, wenn ich sterben würde, würden dann die Kinder, wo würden die hingehen? Würde dann eine Aufsichtsperson vom Staat
kommen? Genau, weil es ist nämlich nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Also es ist ja nicht mal gesagt, ich sterbe jetzt morgen, so, also rein hypothetisch alles, dann ist nicht geregelt, was mit den Kindern. Also dann ist es nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, müssten wir das nochmal zusätzlich abklären, dass du dann
am krassesten wäre es, wenn wir beide sterben würden.
Ja, das ist ja eh.
Weil dann wäre es ja so, solange unsere Kinder noch nicht 18 sind, gehört unser Haus, zum Beispiel all unser Besitz, auch alle Rechte an unseren ganzen Videos und allem, was wir so geschaffen haben, also an unserer Kunst, wenn man so will, gehören dem Vormund des Kindes.
Ja.
Wenn irgendein Familienmitglied von uns sagen würde, ich passe jetzt aber auf diese Kinder auf, oder wenn eben irgendeine Vormundschaft vom Staat beschlossen werden würde, das klingt mal so verschwörungsmäßig, aber von, also halt, wenn...
Von denen da oben, sagst du auch, wie es ist.
Wenn eine offizielle Person käme und sagen würde, das ist hier alles zu chaotisch, wir müssen schauen, dass jetzt von offizieller Seite auf diese Kinder aufgepasst wird, dann gehört dieser Person erstmal alles, bis die Kinder 18 sind und selber entscheiden können. Und natürlich kann diese Person dann auch Schritte einleiten, dass die Übergabe verhindert wird oder erschwert wird und so weiter. Deshalb muss ich da schon ein bisschen absichern.
Und es ist natürlich kein Thema, was man gerne bespricht. Also es ist kein Paar denkt sich, juhu, jetzt sprechen wir mal über das Szenario.
Und natürlich auch ein Thema, was man jetzt nicht an die Hinterbliebenen herantragen sollte, nach dem Motto, hättest du mal eine Reiseversicherung
natürlich
abgeschlossen?
Nicht,
weil das haben nämlich auch Leute
nicht.
Dann irgendwie so kommentiert.
Das geht eigentlich gar nicht. Also das kann man denken, aber das ist wirklich das Allerletzte, was man dann in dem Moment braucht. Und ich glaube aber, dass es auch was sehr Lebensbejahendes haben kann, wenn man sich einfach ganz nüchtern in einer Nicht-Krisensituation mit hypothetischen Krisenszenarien befasst.
Ja, noch ganz kurz zur Spendenaktion. Die Spendenaktion wurde ja dann eingestellt. Also es ging ja irgendwie um einen Zielbetrag, der weit überschritten wurde. Und deswegen hat sich die Familie entschieden zu sagen, wir beenden das jetzt einfach. Man hätte es natürlich auch weiterlaufen lassen können und dann irgendwie einen Teil davon wieder weiterspenden können oder sowas. Aber sie wollten halt auch einfach diese organisatorische Verantwortung nicht haben. Und auch, und das verstehe ich auch nicht, dass von der Trauer jetzt abgelenkt wird oder dass noch ein zweites Thema oben drauf kommt. Weißt du, dass die Leute nicht mehr kommen und sagen, mein Beileid, sondern sagen, boah, 60.000 Euro über Nacht ist ja richtig krass. Also so dieser in Anführungsstrichen Hype, dass der das Thema noch so verwässert hat. Ja. Irgendwie so, das war halt allen Beteiligten unangenehm. Nur weil mir halt noch einigen Leuten und dir ja auch geschrieben haben, der Link funktioniert nicht mehr oder man kann jetzt gar nicht mehr spenden oder so. Spendet halt einfach irgendwo anders hin oder denkt einfach drüber nach oder was weiß ich. Also man kann ja seine Anteilnahme auch irgendwie anders zeigen oder einfach auch für sich vielleicht irgendwie verräumen. Aber die Aufmerksamkeit von außen oder dass dann wildfremde Leute die Familie auch angesprochen haben und so weiter und auch Rückfragen gestellt haben und so weiter, das war denen einfach zu viel und das verstehe ich auch.
Ja, also, das verstehe ich auch komplett. Also es ist nicht diese Situation, das ist so wie wenn man einen Stecker zieht bei einem Verstärker und man hört erstmal nur so einen Feedback-Ton, da kann man einfach gar nichts machen. Also genau. da habe ich auch immer sämtliches Verständnis der Welt für jede Reaktion.
Es gibt auch dann Phasen, wo man niemanden sehen will, also wo man einfach, oder nur einander, also wo man wirklich dann nur sich braucht und gar nichts von außen. Mhm. Und auch Phasen, wo man, denke ich, wo es einem alles zu viel wird. Also wo man einfach sagt, wenn jetzt noch einer kommt und sagt mein Beileid, dem reiße ich den Kopf ab. So. Ja, ja. Also, weil man wird ja immer in so eine Trauerrolle auch wieder reingedrängt, weißt du so? Und manchmal muss man natürlich auch wieder anfangen, normale Sachen zu machen. Also es fiel auch, als ich jetzt ein paar Mal vor Ort war, der Satz mal so, ich bin müde vom ganzen Trauern. So, also wir haben dann noch mal als einfach wieder Champions League Fußball geschaut oder halt irgendwas Normales gemacht, weil du kannst nicht morgens aufstehen, weinen und dann 16 Stunden weinen und dann wieder ins Bett gehen. Das macht dich einfach fertig.
Zumal du ja wahrscheinlich eh nicht gut schläfst in der Nacht.
Genau.
Ja, also tut mir jetzt leid, dass dieses Thema wie so ein Holzhammer einfach so plötzlich auf euch kam, aber so ist es halt und ich denke, da müssen wir auch alle lernen, mit umzugehen. Was ich sehr gerne mal im Podcast hier hätte, wäre einen Trauerredner oder eine Trauerrednerin.
Oder halt einen Juristen, eine Juristin, die sich mit diesem Thema auskennt.
Genau, also wenn ihr so jemand seid oder falls ihr so jemanden kennt, vielleicht habt ihr sogar schon mal aus eurem eigenen Leben und denen, die das Leben touchiert haben, solche Leute, also so Erfahrungen mit solchen Leuten gemacht und könnt da jemanden empfehlen. Das fände ich sehr, sehr interessant, nicht nur für euch alle, sondern primär eigentlich einfach für mich. Also ich finde es wirklich ein total spannendes Thema, immer schon. Und weiß auch immer noch nicht, wie ich das finden soll, dass das Sterben an sich so dezentralisiert wird. Also, dass das einfach ganz normal ist, dass man nicht zu Hause stirbt und dass das ja eigentlich auch nicht wünschenswert ist, dass das zu Hause passiert. Abgesehen jetzt von diesen plötzlichen Fällen natürlich. Also, ich meine jetzt einen natürlichen Tod in einem hohen Alter ist ja eigentlich auch etwas, was sehr oft wahnsinnig einsam ist.
Ich meine, in solchen Momenten tritt ja dann in vielerorts einfach die Kirche auf den Plan, weißt du, und sagt so, ja, du zündest jetzt einmal im Jahr eine Kerze an oder du machst jetzt das, wir ziehen uns jetzt alle schwarz an. Ich glaube auch, dass so diese Beerdigung, die Stand jetzt bei der Aufnahme noch nicht stattfand, nochmal einen großen Teil dazu beitragen wird, dass die Trauer irgendwie erst voll ausbricht. Also alle werden natürlich weinen bei der Beerdigung und so weiter. Und dann aber vielleicht auch irgendwie abgeschlossen ist. Weil davor ist es natürlich immer noch so, ja, so, man weiß nicht genau, also man ist in so einem komischen Schwebezustand, weil man natürlich noch unglaublich viel organisieren muss. Aber ich glaube, sich zusammen zu treffen und gemeinsam zu trauern an einem Ort, so, das ist wahrscheinlich schon, es gibt, glaube ich, einen Grund, warum das weltweit alle Völker und alle Religionen so machen.
Ja, und es ist ja auch das Allerschlimmste überhaupt, wenn man zum Beispiel, wenn das Kind weg ist und man mit höchster Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, dass es nicht mehr lebt, aber halt nie einen Beweis dafür gefunden hat. Also diese konstante Schwebe, das ist, glaube ich, das Unerträglichste, was man einem Menschen überhaupt nur antun kann.
Jetzt ganz krasser Cut. Du warst in Hamburg und hast dir mit unserer kleinen Frozen angeschaut.
Genau, wir sind jetzt nämlich die Musical-Familie. Ich habe auch das Gefühl, wir haben irgendwie im Schnitt einmal pro Sekunde über Musicals geredet in dieser Folge. Ich war bei Frozen und ich fand's richtig cool. fand es echt cool. Ich habe mir gar nichts erwartet eigentlich. Mhm. Ich habe auch ehrlicherweise den Film immer gar nicht so gecheckt. Ich habe den, glaube ich, schon zweimal gesehen. Ich habe diese ganzen...
Der ist auch ziemlich konfus, der Film. Also da passiert so viel auf einmal. Allein die Exposition dauert ja irgendwie so 10 Minuten.
Ja, so. Wie dann diese Männer so Eiswürfel schneiden.
Die haben, die haben Zauberkräfte. Ah ja, jetzt sterben auch noch die Eltern. Dann wird irgendwie Elsa verbannt und so. Also es ist so, irgendwie, da passiert so viel auf einmal und... ich finde auch, dass das irgendwie, also es ist gar nicht so klar zu sagen, was eigentlich die Geschichte von Frozen ist oder was auch die Message davon ist.
Also es ist alles sehr odd. Ich finde es auch komisch zu sagen überhaupt, wer ist die Hauptperson, weil Elsa ist klar so, die ist so wie Mickey Mouse, also die ist schon irgendwie so der Oberbabo, aber Anna ist viel cooler und es geht ja auch viel mehr um Anna. Also Elsa ist ja dann auf diesem Berg und macht dann da, dass alles aus Eis ist und so, aber... ich als Musical-Expertin. Aber Anna ist so cool. Das ist eine richtig coole Frauenrolle. Das ist, finde ich, das große Achievement von Elsa. Du sagst ja immer, die große Leistung von Elsa ist, dass Mädels blau tragen und nicht mehr rosa.
Also ich würde sagen, das ist der größte kulturelle Impact, dass Mädchen wegen Frozen blau auch tragen. Und dass es eine Mädchenfarbe geworden ist durch Frozen.
Ja, Herr Höcke. Hör dir das mal an, ne? Blau ist nämlich eine richtige Mädchenfarbe.
Genau.
Ich habe da mit Helge auch schon ein bisschen drüber geredet, dass Elsa, die Darstellerin von Elsa, dass die so leichte Alice Weidel-Vibes hatte, weil irgendwie so eine blonde Frau, die so ultra dominant ist und dann so total rumschreit. Also klar, Elsa singt, sie schreit jetzt nicht im klassischen Sinne, aber das fand ich eine interessante Überschneidung. Was super schön war und auch unglaublich war, einfach zu sehen, wie da so 300 kleine Mädels als Elsa verkleidet gekommen sind. Keine einzige Anna, verstehe ich nicht. Weil, wie gesagt, ich finde Anna viel cooler. Die ist ja so, eigentlich so ein kleiner Prankster. Die ist ja wirklich so ein Gag immer davon entfernt, zu sagen, zieh mal an meinem Finger und dann lässt die so einen Furz los. Ich finde es cool, dass ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil ihr solltet es euch eigentlich auch selber anschauen. Aber so wie Olaf gelöst war, das fand ich cool. Und die ganzen Effekte. Ja, es war eigentlich ganz cool. Und die Kleine hat das auch richtig gut gemacht. Also die ist ja mittlerweile unsere Große. Es war richtig schön, weil es war mein erstes Mal, dass ich jetzt, seit wir ein zweites Kind haben, mit ihr ganz alleine nochmal was so richtig Schönes gemacht habe. Sie war die ganze Zeit auf meinem Schoß, fand es total cool.
Das macht auch Spaß, gell? Also ich finde, mit ihr alleine Ausflüge zu machen, macht mega viel Spaß.
Ja, das ist richtig, richtig lustig. Und dann hat einmal, haben irgendwie Anna und Elsa so rüber gezeigt, so, ah, da in Arendelle. Und sie so nach hinten geguckt, wo, da hinten ist Arendelle, Mama, das ist Arendelle. Und am Schluss hat sie gesagt, ist das jetzt fertig? Ich so, ja. Aber ich wollte doch auch noch auf die Bühne. Es war so mega unangenehm, weil halt so vor mir, hinter mir und neben mir so Leute schon ein Foto mit mir machen wollten. Und ich dachte so, boah, wenn jetzt das Kind von Hazelbrugger auch noch so mega bühnengeil rüberkommt, das ist nicht cool. Aber ja, also war ein super Abend und ich finde, diese Erinnerungen, die man mit seinen Kindern sammeln kann, die nicht wirklich an Produkte geknüpft sind. Also klar ist es auch letztlich ein Produkt und es ist auch nicht günstig, da hinzugehen. Aber Erlebnisse gemeinsam, das ist echt cool. Also das braucht man viel mehr als noch mal ein riesiges Auto, wo man sich reinsetzen kann und rumfahren. Also ob das jetzt für Kinder ist oder für Erwachsene.
Es war jetzt auch zum Beispiel in Linz so, als ich diesen Podcast aufgenommen habe mit meinem Kumpel Josef da, dass er dann danach gesagt hat, hey, ich habe auch einen kleinen Neffen, der ist ungefähr in dem Alter von eurer Älteren. Ich kenne ein paar richtig coole Orte, wo man Spielsachen mitbringen kann, kaufen kann und sollen wir da hingehen? Und habe ich auch so gemeint, nee, also ich will halt nicht das implementieren, dass immer... Also es ist quasi, jedes Wochenende gibt es ein neues Kuscheltier. So. Mhm. Und so dieses, immer wenn der Papa weg ist, bringt er danach was mit.
Ja,
und so
soll
weiter.
Ich dir sagen, was mein Lieblingsumzugskarton ist? Hm. Eine große schwarze Mülltüte.
Ja, weil man sieht diese Sachen natürlich irgendwann dann nur noch für, okay, das wird jetzt auch noch in einem halben Jahr weggeschmissen. Und oft ist es halt leider so, die Sachen werden ausgepackt und werden dann halt irgendwo in die Ecke gepfeffert.
Im besten Fall kann man sie dann noch spenden. Also wir bringen ja wirklich 2-3 Mal im Jahr irgendwie zum Roten Kreuz eine große Kiste. Aber manchmal kannst du die Sachen, was willst du, ein Puzzle, wo irgendwie 4 Teile fehlen? Das kann es ja niemandem mehr geben.
Und jetzt auf dem Dorf, den Tipp hat mir tatsächlich Sandra gegeben, kann man auch einfach eine Kiste vor die Haustür stellen und dann ist die Kiste halt am nächsten Tag weg.
Perfekt.
Mit ganz viel Zeug. Er hat sogar gemeint, Also das ist richtig ausgeartet bei denen. Und irgendwann hat Markus sogar eine alte Waschmaschine dann vor die Tür gestellt und Sandra hat so gesagt, du kannst doch nicht eine Waschmaschine hinstellen. So, jetzt langsam reicht's aber mit dem Ganzen vor die Tür gestellt. Am nächsten Tag war sie weg.
Perfekt. Kann man das auch so temporär machen, wenn man irgendwie sagt, wir sind jetzt 3 Wochen im Urlaub, bitte bringt's dann wieder zurück?
Ja, aber ich dachte mir, dass ich muss ja das eine Haus da noch entrümpeln, dass ich vielleicht wirklich einfach so eine Art Tag der offenen Tür mache.
Ja, sehr
und alle
gut.
Können einfach mitnehmen.
Was ein Yard-Sale ohne Sale.
Genau, nee, aber auf was ich hinaus wollte war, was ich jetzt auch versuche im Zusammenhang mit dem Umzug ist, gleich von vornherein so viele schöne Erlebnisse wie möglich zu schaffen, für euch alle eigentlich. Und das dann halt gleich, also zum Beispiel dachte ich jetzt, wir haben einen ziemlich zugewilderten Garten, dass ich halt so, es gibt so dieses Angebot, man kann Ziegen bestellen und dann grasen die Ziegen halt so und man muss den Garten dann nicht mähen.
Ja, perfekt. Ich habe gehört, diese Johanna, die Kostümbildnerin aus Hamburg, hat, die kann auch Ziegenkostüme anfertigen. Also falls ihr vorbeikommen wollt, um an unserem Rasen zu knabbern, das wäre doch was. In der nächsten Folge, das wird dann nämlich, glaube ich, die letzte Folge, die wir hier regulär im Studio in Köln aufnehmen, werden wir nochmal Revue passieren lassen, was hier alles mit uns passiert ist. Und Spoiler Alert, es ist quasi alles. Also ich kam hier als Baby an und jetzt bin ich eine uralte Frau mit leergelutschten Brüsten und einem Arschmuskelkrampf, der sich langsam löst. Aber also, ich denke, so 2 Wochen wird der Schmerz noch anhalten und dann kann ich auch wieder locker mit der Hüfte schwingen. Aber wir haben eigentlich alles erlebt in Köln. Und da werden wir nächste Folge auch drüber reden.
Haben sehr viel in Köln erlebt, aber muss man auch sagen, und das soll so wenig angeberisch wie möglich klingen, irgendwo sind wir auch durch mit Köln. Also nicht jetzt irgendwie durchgespielt,
ja,
im Sinne von,
sagen,
ich kann hier nichts
viel,
mehr.
Wir haben nicht viel wegen Köln erlebt, sondern trotz Köln haben wir viel
aber auch so, wir waren jetzt 8 Jahre hier und wir haben es jetzt gesehen.
Ja, mir langt's auch echt langsam.
Also wie viel Brunos Brenner Burger kann ich noch bei Freddy Schilling bestellen? Keine Ahnung.
5.
Es waren schon gefühlt 500. Und es müssen jetzt nicht unbedingt nochmal 5. Nee, irgendwann hat man einfach alles gesehen. Und ich freue mich jetzt halt wirklich in der Nähe von Großumstadt diese ganzen schönen Erlebnisse zu haben. Wir werden zum Beispiel zum Mad Max Double Feature gehen von Max Nachtsheim, also von Radio Nukular, was die veranstalten am 25. Mai. Es gibt wohl in Großumstadt einmal im Monat ein Kinderkino, da werde ich mit der Kleinen hingehen. Es gibt halt alle möglichen Wochenmärkte, Erlebnisbauernhöfe, irgendwelche Erdbeer- und Spargelfelder, wo man hinfahren kann und so. Und ich will jetzt einfach, also natürlich jetzt nicht irgendwie blinder Aktionismus, jeden Tag 5 Sachen oder so, sondern einfach so, dass man sagt, einmal pro Woche oder so, keine Ahnung, macht man halt irgendwie einen coolen kleinen Ausflug.
Aktionismus mit einem Auge zugedrückt. Das ist unser Leben in Hessen. Und falls ihr diese Folge in einem Jahr erst hört, so klangen unsere Stimmen und unsere Sprachbilder, bevor wir nach Hessen gezogen sind. Ich freue mich drauf. Spargelsaison, wir kommen. Und Hessen, wir kommen.
Die neue Kita, kleiner Spoiler für die nächste Folge oder kleiner Teaser, war ja schon richtig geil, oder?
Mega, liebe es.
Ja.
Der Erzieher hatte die gleichen Schuhe wie unsere Tochter und ich.
Match made in Hessen.
Match made in Hessen. Macht's gut, Leute. Kommt gut in die Woche. Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao.
Das Hazel-Thomas-Hörerlebnis
wird Ihnen präsentiert von
Hazelbrugger und Thomas Spitzer.
Produktion
Thomas Spitzer.
Mit Hilfe von
Anja Schikowski, Julian Schulzki
und dem Equipment der Viel Spaß GmbH. Sound
Benjamin Grimmeisen.
Intro
Jan Kira.
Outro
Clarissa Anja Mehle.
Sound
Firman Sokaya.
Recherche
Tom Hansen.
PartnerInnen bei 7-1.
Marie Schulze, Stephanie Herlein.
Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.